Ich sag dann Wolfgang schon, ich habe ein paar Bilder hier, das sind aber nicht große Texte, also fast nur Bilder. Ich fange mit der Geschichte an. Hier, vielleicht ist es wichtig zu sagen, wo das Ganze stattfindet. Südbrasilien, 3 Bundesländer. Man könnte sagen, wir haben einen Campus in Hamburg, eine in Kiel oder Rostock, unten sind wir in Kassel und nochmal runter südlich Frankfurt und dann Freiburg. So ungefähr sind die Entfernungen her. Also mit dem Auto von Cerro Largo nach Laranjeiras südlich bis nördlich sind es 8 bis 9 Stunden. Das ist die erste Erfahrung Brasiliens in einer Region an der Grenze zu Argentinien eine Universität aufzubauen. Das war immer Schutzregion unter der militärischen Diktatur und fast da oben, etwas nach oben, da ist Foz do Iguaçu, das ist dann die nächste staatliche Universität, die vor uns gegründet wurde, aber leider nicht so weit vorangegangen ist. Wir sind da die schnellste Erfahrung der Geschichte Brasiliens. In 8 Jahren haben wir 6 Campi aufgebaut. 52 Gebäude heißt das und 280 Millionen Reais investiert. Nur zum Vergleich, ein Campus von der UNILA in Foz do Iguaçu kostet 500 Millionen. Ist die beste Erfahrung gewesen der Regierung Lula mit Universitäten in Brasilien von den neuen, es waren ja 18 neu gegründete Universitäten und das ist die 11. Aber die erste, die durch die sozialen Bewegungen entstanden ist, also durch den Druck der Zivilgesellschaft aus dieser Region, besonders Via Campesina und FETRAF, können wir auch sagen, die sozialen Bewegungen auf dem Land. Und das Motto ist, die beste Struktur aufzubauen für die Leute, die noch nie eine Chance hatten, an einer Universität zu sein. Wir haben in Brasilien 15% Studierende, also 15% der Leute von 18 bis 25 Jahren haben Zugang zur Uni. Vor 10 Jahren waren es 10%. Würde es so weitergehen, hätten wir 20% im Jahr 2020. Es wird aber nicht so weitergehen. Zwei Bilder jetzt ganz schnell zur Geschichte hier. 42 Studiengänge, basiert auf Agrarökologie, Solidarwirtschaft, erneuerbaren Energien, Ernährungssouveränität, Menschenrechte, Lehrerausbildung, Stärkung der Landschulen, öffentliches Gesundheitswesen und regionale Entwicklung. Ich werde jetzt nicht die 42 Studiengänge präsentieren und auch nicht die 24 Masterprogramme. Wichtig ist es, wir haben das 3. Masterprogramm Agrarökologie. Das gibt es nur 3-mal in ganz Brasilien. Und bauen derzeit die 1. Promotion im Rahmen der Agrarökologie auf. Die gibt es noch nicht in Brasilien. Es sind 8.855 Studierende, meistens aus dem Land. 87% davon sind die ersten der Familie, die überhaupt zur Uni gehen. Also die erste Generation der Familie, die einen Zugang zur Uni hat. 758 Dozenten, das heißt jetzt nur mit Ausgaben an Mitarbeiter und Dozenten zusammen, 1.500, da haben wir 150 Millionen Reais pro Jahr als Ausgaben von, die sind direkt von der Regierung. 100% der Gelder kommen von der Regierung. Wir haben kein Drittelmittelgelder und keine Kooperation mit Firmen, also 100%ig staatlich. Und der Traum war es, wir bauen eine Universität auf, die nicht nur staatlich ist, sondern auch öffentlich. Das ist nicht selbstverständlich, weil die meisten staatlichen Universitäten in Brasilien den Reichen den Eliten dienen, weil die Studierenden vorher an den privaten Schulen studiert haben. Zum Beispiel im Fach Medizin. An der USP in São Paulo sind 85% der Studierenden an dieser staatlichen Elitenuniversität aus privaten Schulen. Und lediglich 15% kommen aus den staatlichen Schulen. Bei uns ist es umgekehrt. Wir sind die erste Erfahrung Brasiliens mit über 90% aus den staatlichen Schulen. Das heißt dann auch, dass man das umgekehrt hat. Trotzdem ist es immer noch zu wenig. Wir haben pro Jahr 2160 Studienplätze, die angeboten werden, und 25 bewerben sich. Das heißt, wir haben viel mehr, die es nicht erreichen. Und noch wichtiger, wir haben dann auch ein Programm zum speziellen Zugang für Indianervölker aufgebaut. Das ist die Universität im Süden Brasiliens, die am meisten Indianern hat. Wir haben das erste Haitianer-Programm eingeführt, zusammen mit der Botschaft von Haiti, sodass die Flüchtlinge, die bei uns sind, Zugang zu Hochschulen haben. Ein Zentrum zur Menschenrechte und das erste Medizinprogramm, das Programm Mais Médicos, also neue Ärzte Brasiliens, das neue Konzept, wie man Ärzte ausbildet, ist bei uns. Auch wichtig dazu, ich zeige jetzt ein paar Bilder von den Campi, die sind immer ähnlich, dieselbe Struktur. Das ist ein neues Konzept, Multicampi nennen wir das. Nicht, dass wir ein Zentrum haben und alles geht um das Zentrum, sondern in jeder Campus, auf jedem Campus haben wir besondere Schwerpunkte. Hier zum Beispiel Campus Cerro Largo, das ist ein Campus in einer Stadt mit 12.000 Menschen. Also es gibt keine Erfahrung, einen Campus, eine staatliche Universität aufgebaut zu haben in einer Stadt mit so einer geringen Bevölkerung. So 12.000 und das noch an der Grenze zu Argentinien, 50 Kilometer, ganz entfernt von dem, was wir in Brasilien früher hatten, alles am Strand. So haben wir auch ein neues Konzept, das heißt Deslitoralisation, also weg vom Litoral ins Inland. Hier Campus Erechim, zweiter größter Campus, und ich werde mich besonders auf diesen Campus beziehen. Das ist der erste auf einer Ansiedlung der MSD. Und in einer Region, die bekannt ist für die schärfsten, größten Landkonflikte Brasiliens derzeit. Hier Campus Passo Fundo, das erste Medizinprogramm hatte ich schon vorher genannt. Hier die Gebäude, nur zum Sehen. Die Laborräume wurden von der brasilianischen Regierung als die besten Brasiliens eingestuft, vergleichbar mit USP, Unicamp, UFRJ, UFMG und so weiter. Das ist jetzt auch ganz wichtig, unsere Mensas, wir haben 5 und da werden die Produkte direkt von den Bauern vor Ort gekauft, zusammen mit dem Programm Mais Alimentos, Programm der Akquisition de Alimentos von der Regierung Lula damals. Hier kann man sich vorstellen, wie viel man da verkaufen kann als Produkte mit diesen Mahlzeiten da. Campus Realeza ist heute Nummer 1 bei Tierärztebildung. Nummer 1 haben wir jetzt erreicht. Und ich werde, wie gesagt, sofort nach Laranjeiras kommen. In Laranjeiras do Sul haben wir alle Studiengänge verbunden mit dem Agrarproblem Brasiliens. Also es geht da um die Stärkung der landwirtschaftliche Produktion und die Bewegungen auf dem Land. Die Erfahrung, Schulen und sozialen Bewegungen auf dem Land dort zu entwickeln, war besonders wichtig, weil da auch die zweitärmste Region Paranas ist und gleichzeitig auch die zweite Region, die am meisten Indianern hat. Rio das Cobras und Mangueirinha in der Nähe. Hier ein Teil Zahlen davon. Ich werde ganz einfach auf das Profil der Studierenden kommen. Das sind meistens Bauern, Indigenen, Quilombolas, ich glaube, es ist ein Begriff, der hier bekannt ist, ne? Den ehemaligen Sklaven, die geflüchtet wurden unter den imperialen Zeiten Brasiliens. Söhne von Bauern aus den Besetzungen, Siedlungen und Projekten der Agrarreform. Und da haben wir ein sogenanntes Zentrum für Lehrausbildung eingerichtet. Und da habe ich ein kleines Projekt dazu mitgebracht. Habe ich dem Thomas schon mal vorhergegeben. Und steht auch vorne für die, die es später sehen möchten. Secampo heißt das. Eine neue Methodik mit Landlosen und besonders Indianervölkern Studium aufzubauen. Wir machen da Pedagogia da Alternancia, heißt es. In Zeitblocken werden die Studiengänge angeboten, sodass die Uni sich an die Bedingungen der Menschen richtet und nicht umgekehrt. Das ist eine Region, wo ein altes, großes Wasserwerk stattfindet. Markus und Luis zum Beispiel waren dort zu Besuch vor kurzem. Und INCRA, das Brasilianische Institut für Agrarreform, hat da 262 Hektar der Universität bereitgestellt. Und wir arbeiten da im Sinne der Agroflorestas, also der Wald wird geschützt und wir machen da mit Agrarökologie Erfahrungen, die während des Studiums sehr wichtig sind, weil die Studierenden dann auch zurückkehren zu ihren eigenen Gemeinden. Das Ziel hier ist, Lehrer auszubilden für die Landschulen, die es reichlich in der Region gibt. Nochmal zum Kontext, vor kurzem wurde da von der brasilianischen Judikative bekannt gegeben, dass 62.000 Hektar von Grileiros da in Hände von Grileiros waren. Also das ist die Aracruz, ein riesiges Zellulose-Konzern, früher Giacometti. Und genau da sind jetzt die größten Ansiedlungen auch in der Region. Das heißt dann auch, dass es sehr viele Familien gibt, die da angesiedelt werden und dann auch sehr viele Schulen. Diese Geschichte mit den Schulen auf dem Land hat dann auch eine sehr starke Verbindung in Brasilien mit dem sogenannten Educação do Campo, also die Bewegungen der Educação do Campo. Nicht no campo, sondern do campo. Das ist schon ein wichtiger Bezug, weil früher dachten manche, man sollte nur den Curriculum ändern, damit man es anpasst für die Leute auf dem Lande. Educação do Campo kommt aus dem Lande, also aus der Kultur, diesen Leute kontextbezogen und interdisziplinär gestaltet. Wir bieten da derzeit zwei Studiengänge an in diesem Konzept. Und das Problem ist derzeit, dass es im Juli nächsten Jahres zu Ende geht, das, was von der Regierung Dilma Rousseff eingerichtet wurde. Und danach haben wir keine Transportmöglichkeiten mehr, weil die Kosten dafür waren einbezogen in dem Programm, wo wir dann zu den Indianerreservaten fahren, zu den Ansiedlungen. Und die Leute wohnen ja da. Also die ganze Struktur der Wohnung, der Unterhaltung, dass sie da wohnen und studieren, wird ab dem nächsten Jahr sehr schwierig. Es heißt jetzt nicht nur schwierig aufgrund der Ressourcen, sondern es ist auch innerhalb der eigenen Universität bestritten, dass wir von den 42 Studiengängen in Richtung Pädagogia da Alternância gehen. Wir haben ja in diesen 8 Jahren erlebt, wie schwierig es ist, eine Universität aufzubauen, die wir in Brasilien als popular bezeichnen. Also nicht nur öffentlich, was schon ganz schwierig ist, sondern noch popular. Das heißt, dass die Konzepte der Educação Popular von der Uni auch verinhaltlicht werden und dass wir dadurch es auch schaffen, dass die Art, wie man Wissen aufbaut, verändert wird. Also nicht nur, dass man zum Wissenschaften kommt, sondern dass die Struktur, wie man das tut, mit dem sogenannten Conhecimento Popular, also mit dem Wissen der Völker, im Dialog kommt. Und das ist derzeit sehr spannend, weil an dieser Universität nicht nur die sozialen Bewegungen dahinter stehen, damit sie überhaupt aufgebaut werden konnte, sondern die Bewegungen nehmen auch an den Universitätsraten teil. Also der große Universitätsrat hat eine Teilnahme der sozialen Bewegungen. Das heißt, dass alle diese Konzepte, die wir da entwickeln, auch im Kampf sind, also im Konflikt stehen mit anderen Situationen, die wir von den traditionellen Universitäten Brasiliens kennen. Und manche denken, wir könnten uns ja auch schon zufrieden damit geben, wenn wir eine neue Universität aufbauen in dieser Region. Das ist so das Minimale. Das Zweite, was jetzt ganz wichtig ist und vielleicht in diesem Widerstand, dass wir noch einen Schritt weiter gehen können, weil wir diese Mobilisierung da vor Ort haben. Also diese Mobilisierung, die zu einem Entstand der Universität beigetragen hat, aber auch gleichzeitig damit zu tun hat, dass die ganzen Programme, die eingeführt wurden, von dieser Bewegung kommen. Ich nenne hier 10 Programme, die wir derzeit entwickeln und mit dem Konzept auch zusammenhängen. Das erste heißt Projeto Letras e Lutas. Letras e Lutas, Wissen und Kämpfen oder Buchstaben und Kämpfen. Da bilden wir derzeit Jugendlichen aus dem ganzen Bundesstaat Santa Catarina politisch auf. Wir haben das erste Programm zur Ausbildung der Landfrauen durchgeführt. Wir haben das erste Programm der Landjugendbildung eingeführt. Das Programm der Bildung von Leitern von Genossenschaften. Territórios Rurais e da Cidadania, also dieses wichtige Programm, das früher mit dem Ministerium für Agrarentwicklung zusammenhang. Feiras Orgânicas, auf jedem Campus werden Biomessen, kleine Märkte eingerichtet. Incubadoras de Economia Solidaria, also wie übersetze ich das jetzt? Das sind kleine Zentren zur Bildung von Genossenschaften und Assoziationen. Alle diese großen Programme, die bisher da stattfinden, haben wir durch den sogenannten Kongress 2010 eingeführt. Dieses Kongress hieß COEPE, Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão. 6.000 Menschen sind zusammengekommen, um eine neue Universität zu denken und zu entscheiden, wie sie aussehen sollte. Das ist einmalig gewesen. Und jetzt sind wir dabei, diese COEPE als permanent anzubieten. Also es findet jetzt nicht nur jede 2 Jahre statt, sondern die ganze Zeit. Das heißt, dass diese Konzepte, die wir da entwickelt haben, dann auch von außen kommen und zusammen dann mit dem akademischen Verfahren verbunden werden. Wir nennen es Universidade Popular, indem wir nicht nur mit den Leuten arbeiten, die am meisten Zugang zur Uni brauchen, sondern auch, weil wir glauben, dass die bereit sind, die Realität zu verändern. Und das ist ja ein Mythos in Brasilien. Immer wenn wir Bildung für Leute anbieten, die ausgeschlossen sind, kommt immer wieder der Verdacht, dann werden wir die Qualität der Universität ja verringern. Diesen Mythos haben wir überwunden, indem wir die Gemeinden einbezogen haben und dass ständig ein Bildungsprozess stattfindet und nicht nur während des Studiums, sondern in der ganzen Region. Also die Universität führt Programme durch und bewegt die Region die ganze Zeit. Das heißt, auch als Landlosen erschossen wurden in unserer Region, dann hat die Universität vor der Polizei als staatliches, sage ich mal, staatliche Unterstützung gewirkt und öffentlich gegen die Repression, gegen die Gewalt sich eingemischt. Das heißt auch, dass wir in unseren Universitätsräten Dokumente eingeführt haben und entschieden haben, die solche Positionen dann auch gefestigt haben. Ganz konkret gesagt hat gestern Abend der Wolfgang mir mal gefragt, was möchte ich hiermit bewirken mit dem Ganzen. Ich könnte ja lange über diese Universität reden. Das Erste, was wir brauchen, und das ist für uns ganz wichtig, ist, dass deutsche Universitäten uns dabei unterstützen. In diesem Kontext eine solche Universität aufzubauen, heißt, wir müssen vernetzt arbeiten. Deswegen bedanke ich mich schon mal zunächst bei Markus, bei Luis und bei allen, die geholfen haben, dass wir uns mit Kassel-Witzenhausen vernetzen, dass wir uns jetzt mit der Uni Bonn vernetzen, dass wir uns mit wichtigen Partnern vernetzen können, die weltweit auch für Agrarökologie, für erneuerbare Energien, für Genossenschaftswesen, für Menschenrechte und diese großen Themen auftreten. Zweitens ist es natürlich nicht unbedeutend zu sagen, dass wir hier für diese Landschulen Ressourcen brauchen, nicht um die Uni zu unterstützen, sondern um die Bewegungen zu unterstützen, die diese Studierenden zu uns bringen. Das heißt, die Stärkung der Landlosenbewegung, die Stärkung der Indianerbewegung, die Stärkung der gesamten sozialen Bewegungen Brasiliens, die in diesen Orten ja ermöglichen, dass wir dort mit unserer staatlichen Struktur arbeiten können. Vor kurzem war der Kontext ganz anders, umgedreht. Die Regierung hat uns unterstützt und die Bewegungen bekamen von uns Programme, die wir durchgeführt haben. Jetzt ändert es sich wieder, vielleicht kommen wir wieder in die 80er Jahre, aber mit einem Vorteil. Wir hatten noch nie so ein mächtiges, tolles Instrument vor Ort, wie das, was wir jetzt erreicht haben. Und mit der Stärkung der sozialen Bewegungen und ihrer Forschungsbildungszentren vor Ort, wie zum Beispiel CEAGRO, haben wir die Chance, solche wichtige Programme wie Educação do Campo, wie Pronera-Programme weiter durchzuführen. Ganz konkret gesagt, mache ich hier eher Werbung für CEAGRO, das ist das Bildungszentrum der MSD in Laranjeiras do Sul, als für unsere Universität. Denn die Stärkung von CEAGRO heißt, dass wir als Universität weiter mit diesen Bildungsprogrammen weitermachen können. Aber CEAGRO hatte sehr viel mit der Regierung zu tun. CEAGRO war sehr stark mit dem Ministerium für Agrarentwicklung verbunden. Auch die Struktur, die es da gibt, von dem Haus her, von den Betten, die da sind, alles, was es da gibt, hatte mit diesem großen Programm der Regierung zu tun. Dieses Agrarentwicklungsministerium gibt es nicht mehr. Das Menschenrechtsministerium auch nicht mehr. Also alle diese großen Programme, die wir vorher hier hatten und die unter 12 Jahren gut gelaufen sind, die sind jetzt alle weg. Also ich nenne nochmal zwei Beispiele, die ich vorher nicht erwähnt habe. Wir haben nochmal ein Landwirtschaftsmodell aufgebaut mit der Fazenda Anoni früher, wo die erste Landbesetzung in Brasilien stattgefunden haben. Dort drinnen haben wir einen Studiengang entwickelt, Agrarwissenschaften
mit Schwerpunkt auf Agrarökologie. Also wir gehen auf die Ansiedlungen. Wir gehen sogar auf die Besetzungen. Die Uni kommt dahin. Und wir konnten durch Pronera, das war das nationale Programm zur Stärkung der Agrarreform, auch mit unseren Fachleuten dahin und konnten mit denen Wissen entwickeln. Wir konnten dort Programme durchsetzen. Und ganz wichtig, wir haben in der ganzen Region, diese große Region, die ich jetzt hier beschrieben habe am Anfang, die Bildung der Lehrer, also die Fortbildung der Lehrer als Aufgabe. Wir waren in den 8 Jahren das größte und das nach der brasilianischen Regierung, nach ihren Kriterien vom Bildungsministerium gemessen, auch das wichtigste Programm zur Fortbildung von Lehrern, von allen Schulen in der Region. Und das ist auch etwas, was jetzt zu Ende geht. Also diese Kooperation, die wir hatten, und dann hatten wir im Bundesstaat Rio Grande do Sul auch eine Unterstützung von der Landesregierung, die es jetzt auch nicht mehr so gibt. Wir hatten da Unterstützungen von kommunalen Regierungen, die es jetzt fast auch nicht mehr gibt. Wenn man nach den Wahlen schaut, 2016 zum Beispiel, dann haben wir vor Ort keine Unterstützung mehr von den Landesregierungen und von den Kommunalregierungen, jetzt auch nicht mehr von der Bundesregierung. Die Gelder für unsere Forscher, für unsere Dozenten sind gesichert bisher. Da hat es sich noch fast nichts geändert. Unsere Gebäude sind fast alle fertig. Also anders, und deswegen wollte ich die Bilder ja auch schnell zeigen am Anfang, anders als andere Universitäten haben wir es geschafft, in 8 Jahren alles aufzubauen. Das Ziel war natürlich, wir wollten 11 Campi aufbauen und nicht nur 6. Also wenn gefragt wird, ja, ist das jetzt das, was vorgesehen war? Nein, das ist irgendwie die Hälfte von dem, was vorgesehen war. Aber das, was wir jetzt fertig haben, da kann jetzt nicht mehr gekürzt werden. Genau da wird jetzt das Bildungsministerium ja kürzen. Da, wo neue Gebäude nicht fertig geworden sind, da werden die Universitäten nicht mehr weitergehen. Da, wo es keine Dozenten gibt, da wird es keine neue Stellen mehr geben. Also alles das haben wir geschafft. Also die 2 wichtigsten Punkte, womit wir sagen können, es ist schon mal gesichert, dass diese Universität weitergehen kann. Aber politisch gesehen sind wir natürlich die Universität, die am meisten angegriffen wird. Weil in Brasilien werden ja zunehmend jetzt auch schon Dozenten kriminalisiert, wenn sie mit der MSD zusammenarbeiten. Bei uns ist es nicht nur mit Dozenten, sondern die ganze Leitung, das Rektorat, die ganze Prorektoren, die ganze Verwaltungsstruktur und die meisten Programme, die wir durchführen. Das war ja das Konzept damals gewesen, wir werden eine Universität so gestalten, dass wir die Zivilgesellschaft einbeziehen. Und das will ich dann auch mit einer Zahl hier deutlich machen. Wir sind die einzige Universität der Welt, in der 1/4 der Stimmen bei der Wahl zum Rektor, zum Vizerektor und von allen Direktoren von der Zivilgesellschaft kommt. Also 25% der Stimmen haben die Professoren, die nach dem brasilianischen Gesetz 70% haben könnten. Und das ist auch ein Kampf. Wir haben jetzt nicht 70% der Macht der Professoren, wir haben 25%. 25% der Angestellten, 25% der Studierenden und 25% der Zivilgesellschaft. Also das heißt, sogar die Bewegungen wählen bei der Wahl zur Leitung. Ein total umgekehrtes Bild von der Leitung der Universitäten Brasiliens, die sowieso immer konservativ war. Es war ja auch so gedacht, wir würden nicht nur eine Universität ändern, sondern eine ganz neue aufbauen. Dieses ganz neue Aufbauen ist uns gelungen. Nicht nur von der Struktur her, sondern auch inhaltlich. Und in diesem Kontext, in dem wir uns finden, können wir auch hoffnungsvoll sagen, das war die größte Errungenschaft der ganzen Region in Jahrzehnten. Noch nie haben die sozialen Bewegungen so etwas Großes erreicht. Wie unsere großen Leiter da in der Region, sage nicht Leiter, Koordinator der MSD sagte, wir sind die einzige Struktur, die bereit ist zu kämpfen, aber auch zu mobilisieren zum Kampf. Also wir haben Poder de Convocation. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil in dieser Situation, in der wir geschwächt sind, wie mobilisieren wir dann? Durch die Universität können wir mobilisieren. Durch die Universität haben wir es geschafft, die Bewegung weiter beim Bewegen zu halten. Und nicht nur beim zu bewegen, sondern zum Erreichen. Wir haben jedes Jahr neue Programme entwickelt, die von der Zivilgesellschaft entschieden wurden. Und das ist auch ein sehr Politisierungsprozess. Also nicht, dass jetzt die Universität das also einfach angeboten hat. Nein, es war ein Kampf und es ist weiter ein Kampf der Zivilgesellschaft, solche Programme einzuführen. Leonardo Boff, als er vor kurzem bei uns war, sagte, das ist die einzige Erfahrung, die so aufgebaut wurde in der ganzen Geschichte Lateinamerikas. Es gibt keine andere Universität, die sich so nach Paulo Freire gerichtet hat. Und da war uns etwas klar, wir könnten ja nichts abschreiben, oder wir können uns nicht an anderen orientieren. Aber wir können was Neues entwickeln. Und das ist vielleicht für den Kontext Brasiliens, in dem wir derzeit so wenig Hoffnung haben, eine riesige Chance, auch mit Universitäten, auch mit Bildung, eine neue Situation zu schaffen, einen neuen Politisierungsprozess zu schaffen und eine neue Situation, die auch die Lebensqualität der Menschen vor Ort verbessert. Nicht nur am Zugang an Bildung, sondern auch alles, was die Produktion angeht, die Bioprodukte, diese Märkte, die wir vor Ort schaffen, diese Vernetzungen, die wir schaffen, als ein anderer Markt, der nichts mit Export zu tun hat, sondern zur Verstärkung oder zur Stärkung der lokalen Produzenten. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich hier teilen möchte und gerne zur Verfügung stelle, weiter zu diskutieren. Ich entschuldige mich dafür, dass es mein erster Vortrag ist nach 4 Jahren und wahrscheinlich war mein Deutsch nicht so toll. Vielen Dank.
Ja, wir machen gleich weiter mit Adriano. Ich glaube, wir machen eine kleine Änderung, bis die technischen Probleme behoben sind, weil ich wollte nur kurz was zur Aktualisierung mit den Kleinbauernrechten sagen und das anschließen an Adriano. Dann mache ich das jetzt eben in dieser technischen Pause. Ich hatte schon mehrfach von berichtet, auch hier beim runden Tisch, das ist ja die internationale Deklaration für Kleinbauernrechte und andere, die auf dem Land leben, gibt und dass sie in Arbeit ist. Ich bin von der ABL, von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, der Delegierte, der diesen Prozess in Genf begleitet. Und Via Campesina hat 2002 diesen Entwurf von Kleinbauernrechten bei der UN eingereicht. Das war ein ganz neuer Prozess, weil normalerweise kommen Deklarationen für Menschenrechte immer von oben, von Regierungen und so weiter. Und das war das erste Mal, dass soziale Bewegungen die Initiative ergriffen haben, für Rechte dort zu werben oder einzufordern, muss man besser sagen. Es hat dementsprechend lange gedauert, bis die UN sich darauf eingelassen hat, dass sie eine Working Group eingerichtet hat, die diesen Bereich der Kleinbauerndeklaration bearbeiten sollte. Das hat bis 2012 gedauert. 2012 gab es dann eine Abstimmung. Bei der UN ist es immer so, dass nicht alle Staaten bei allen Deklarationen und so weiter dabei sind, sondern etwa 50 Organisationen oder 50 Länder daran beteiligt werden und Stimmrecht haben. Und bei der ersten Frage nach einer Working Group war es dann auch so, dass 23 der Länder waren dafür, eine solche Working Group einzurichten. Es waren acht, die sich enthalten haben und 13, die sich dagegen gestellt haben. Damit hatten wir eine kleine Mehrheit, vor allem von Ländern des Südens, die dafür waren, dass eine Deklaration überhaupt in Arbeit genommen werden konnte. Und wir hatten jetzt mittlerweile drei Lesungen. Dreimal wurde der komplette Text, ursprünglich von Via Campesina stammte, überarbeitet. Und im Oktober jetzt hatten wir ein ganz gutes Ergebnis, dass 31 Staaten dafür, 13 sich enthalten haben und 2 dagegen gestimmt haben. Das heißt, wir könnten heute, wenn eine Abstimmung wäre über die Kleinbauernrechte, könnten wir das erfolgreich durchsetzen, dass diese Deklaration angenommen wird von der UN. Aber es wäre eine sehr schwache Deklaration, weil eben die Zustimmung nicht so hoch ist und von daher wäre die Deklaration ziemlich wenig wert und hätte nie die Chance, dass aus der Deklaration hinterher eine Konvention wird. Und erst eine Konvention ist ja rechtlich einforderbar. Man sieht das zurzeit gerade bei der Umsetzung in Deutschland, zum Beispiel bei der Behindertenkonvention, wo Deutschland jetzt aktiv werden muss und deswegen neue Programme zur Inklusion hier geschaffen werden und Gesetze geändert werden und so weiter. Und wir wollen natürlich als langfristiges Ziel eine Konvention haben, damit Staaten auch von der UN dazu verklagt werden können, dass sie letztendlich diese Kleinbauernrechte einführen. Ein anderes großes Problem ist neben den Zahlen einfach, dass wichtige Akteure sich noch enthalten haben oder dagegen gestimmt haben. Dagegen gestimmt USA und Großbritannien. Enthalten hat sich quasi der Rest von Europa bis auf Portugal, die dafür gestimmt haben. Und Deutschland ist auch bei denen, die sehr zögerlich sind. Die waren erst ursprünglich dagegen, haben sich jetzt 2-mal enthalten. Und wir führen weiterhin Verhandlungen mit dem Auswärtigen Amt, was federführend ist für einen solchen Entschluss. Und das Auswärtige Amt stimmt sich ab mit dem Umweltministerium, mit dem Entwicklungsministerium und mit dem Landwirtschaftsministerium. Und dabei ist es so, dass das Umweltministerium dafür ist, Entwicklungsministerium auch dafür ist, eingeschränkt dafür ist, muss man sagen, Landwirtschaftsministerium dagegen ist und das AA sich nicht äußert, wo sie mit ihrer Position stehen. Wir haben jetzt im nächsten Monat eine neue Verhandlungsrunde mit den Ministerien und wollen einfach sehen, dass wir bis März, wenn die nächste Lesung angesetzt wird in Genf, dass wir dann Deutschland dabei haben, weil viele europäische Staaten, vor allem aus Osteuropa, gesagt haben, wir richten uns nach dem, was Deutschland macht. Also Deutschland hat eine gewisse Meinungsführung und wenn Deutschland zustimmen würde, dann hätten wir gleich 5 Stimmen, die sich bisher enthalten haben, die dann dafür wären. Um was geht es in den Kleinbauernrechten? In Kleinbauernrechten, das, was Via Campesina damals beschrieben hat, ist ein sehr, sehr umfassendes Programm und ist eigentlich die Landwirtschaft, die wir haben wollen. Dabei geht es um das Recht auf Land, das Recht auf Zugang zu Wasser, das eigene Saatgut, die Nichtpatentierung und Privatisierung von Saatgut. Es geht um Genderfragen, es geht um Ernährungssouveränität. Es werden eigentlich alle Bereiche sehr stark angesprochen, die ja heutzutage wichtig sind für die Weiterentwicklung von einer bäuerlichen Landwirtschaft weltweit. Dazu gehört auch der Bereich eigene Bildung. Also das, was Antonio gerade erzählt hat, das wäre voll mit so einer Konvention mit abgedeckt, eigene Forschung für die bäuerliche Landwirtschaft, für den Kleinbauern und so weiter. Also dieses Programm ist sehr umfassend. Man kann sich das bei der UN-Homepage für Menschenrechte runterladen. Da ist die derzeitige Fassung drin. Aktuell machen wir gerade in Deutschland zusammen mit FIAN Deutschland, haben wir gerade ein Factsheet entwickelt, was jetzt demnächst auf die entsprechenden Homepage von FIAN, von der ABL kommt, was man da runterladen kann. Und wir machen gerade eine Dokumentation zu dem, wie Bauernrechte, Kleinfischerrechte, Hirtenrechte und so weiter, die sind nämlich alle Alliierte von Via Campesina in diesem Prozess, indigenen Rechte, wie die verletzt werden weltweit. Und diese Dokumentation wird man dann auch auf den Homepages von FIAN und von der ABL finden. Das ist so der aktuelle Stand, wo wir dran sind. Es geht eigentlich ganz gut vorwärts und wir hoffen, dass wir wirklich im März den Durchbruch haben und dass wir dann eine Abstimmung hinkriegen und zur Annahme der Deklaration spätestens dann im Herbst soweit sind, dass wir diese Deklaration haben. Und dann werden wir die nächsten 5 oder 8 oder 10 Jahre daran arbeiten, aus der Deklaration eine Konvention zu machen. Ja, das, ja.
Nações Unidas em caso de violação dos direitos.
Also inwieweit kann diese Deklaration für Programme oder für nationale Programme in Brasilien von Organisationen in Europa, in Deutschland, in der Schweiz genutzt werden, wenn sie durchkommt?
Ja, wie schon gesagt, eine Deklaration ist eher so eine guten Willenserklärung, die nicht rechtlich einforderbar ist. Also die Deklaration ist noch dann wirklich ein, wenn es unterzeichnet ist von der Bundesrepublik, dann kann man daran erinnern und so weiter. Man kann es aber nicht rechtlich einfordern. Das ist halt dieser lange Weg zur Konvention, damit man wirklich die Rechte einfordern kann. Aber es ist ein gutes Hintergrunddokument, wo es eigentlich hingehen sollte und wo man auch immer wieder daran erinnern kann. Es ist sicher nicht das Ei des Kolumbus, eine Deklaration zu haben, die auch in Brasilien sehr, sehr stark davon abhängig sein wird, was für eine Regierung wir haben und so weiter. Das ist nicht die Lösung. Aber ich denke mir, der Weg dahin war schon sehr spannend oder ist sehr spannend, dass man sich auch weltweit über die Kleinbauernverbände einigt auf so ein Programm, dass dieses Programm dann durchgesetzt wird und man ja eigentlich dieses Dokument der Landwirtschaft, wie wir sie haben wollen, einfach in der Hand hat und damit immer wieder arbeiten kann. Es ist natürlich nicht so, dass sich damit die Situation direkt ändert. Aber ich denke mir, das sind zwei parallele Prozesse, die wir haben. Auf der einen Seite die nationalen, regionalen Kämpfe für die Bauernrechte. Das muss natürlich ganz genauso weitergehen. Und auf der anderen Seite aber an so einem Instrument zu arbeiten, was dann in der Zukunft einfach wichtig sein kann. Aber Diskussion machen wir nachher alles zusammen. Dann übergebe ich jetzt an Adriano.
Ja, guten Abend von meiner Seite. Ich bin Kleinbauer aus Brasilien, bin Vertreter der Bewegung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Lande, der Landarbeitnehmerinnen und Landarbeitnehmer. Ist das natürlich eine ganz tolle Sache, hier vor euch in Deutschland von unserer Bewegung sprechen zu können. Lasst mich mit zwei Dingen beginnen. Erstens, bevor ich in den Vortrag einsteige, würde ich gern jemanden zitieren, der uns unglaublich viel Kraft und Hoffnung, aber auch Durchhaltevermögen geschenkt hat. Er sagt, verflucht seien die Zäune und der Großgrundbesitz. Das ist ein Zitat von Dom Pedro Casaldáliga. Und diese Kraft, diese Widerstandskraft, dieses Durchhaltevermögen, das wir heute spüren, das wir auch immer wieder brauchen, das kommt in diesem Satz ganz gut zum Ausdruck. Wir können die Zäune und den Großgrundbesitz aus gutem Grund verfluchen. Unsere Bewegung, die Menschen in Brasilien kämpfen darum, auf dem Land bleiben zu können, dort arbeiten zu können, nicht in die Städte abwandern zu können. Sprechen wir zunächst von den Herausforderungen, aber auch von den Perspektiven, den Zukunftsaussichten. Was bedeutet es heute, auf dem Land zu leben? Landbevölkerung. Lass mich beginnen mit der systematischen Verletzung von Rechten. Der Landbevölkerung. Ihr seht hier den Putschisten Michel Temer. Nachdem Dilma Rousseff ihres Amtes enthoben war, hat Temer seinen Staatsstreich in drei Bereichen systematisch fortgeführt. Institutionelle Übergriffe des Staates, Staatsinstitutionen werden uns gegenüber immer aggressiver. Man hat beispielsweise über die Fraktion der PMDB im brasilianischen Kongress erste Versuche unternommen, laufende Regierungs- und Staatspolitik auszusetzen. Nahrungsmittelerzeugung. Hinzu kam die Kriminalisierung der Landbevölkerung, der Kleinbauern, aber auch öffentlicher Bedienstete, die für eine nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft eingetreten waren. Wir gefahren genauso aber auch die Gewalt der Medien. Die Medienlandschaft Brasiliens fällt über Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten her. Ich erinnere nur an João Pedro Stedile, einen der großen Aktivisten der Landlosenbewegung, der angegangen wurde, von faschistisch beschimpft wurde und schließlich dann als der dritte Auswuchs dieses Staatsstreichs die Angriffe der Polizei, der wir immer wieder ausgesetzt sind. Außerdem werden auch Dinge auf den Prüfstand gestellt, die wir bisher als Rechte verzeichnen konnten. Also Frauen werden sich in Zukunft erst mit 65 und Männer mit fast 70 Jahren zur Ruhe setzen können. Das heißt, das Renteneintrittsalter wird erhöht. Ich habe das hier mal auf Spanisch aufgeschrieben und vielleicht wäre es gut, einfach mal zu schauen, für was wir eigentlich verantwortlich zeichnen. Die kleinen bäuerlichen Betriebe, die bäuerliche Landwirtschaft erzeugt 84,4%, Entschuldigung, das sind 84,4% aller landwirtschaftlichen Einheiten sind bäuerliche Betriebe, kleine Betriebe, kleine und mittlere Betriebe. 84,4% aller landwirtschaftlichen Betriebe sind bäuerliche Landwirtschaft. Ich bin ein bisschen aufgeregt, deswegen verrenne ich mich manchmal in meinem Vortrag. Es tut mir leid, dass ich doch etwas nervös bin. Darüber hängt die gesamte Produktion gesunder Lebensmittel von der bäuerlichen Landwirtschaft ab. Kleinbauer, der aber irgendwo am Rand eines Großgrundbesitzes seine Kulturen anbaut, hat natürlich das Problem, dass die Spritzflugzeuge einfach auch über sein Land hinüberfliegen. SADA zum Beispiel, ein Unternehmen aus dem Norden des Bundesstaates Minas Gerais, wo wir schwerpunktmäßig tätig sind, unsere Bewegung, dieses SADA, dieses Unternehmen, versprüht Pflanzenschutzmittel, wie sie sie nennen, in ihren Zuckerrohrplantagen und überfliegt dabei aber auch, ohne die Düsen abzustellen, die Ländereien von Kleinbauern. Das bedeutet natürlich, dass dieses Gift, das ist nicht nur im Nordosten, im Norden von Minas, sondern in ganz Brasilien so, die Produktion, die Pflanzen, die wir anbauen, nicht nur unsere Ländereien, unsere Pflanzungen, sondern auch die Landwirte selbst vergiften. Das Ganze funktioniert so, dass die Großlandwirte dort zum Teil einfach, wenn sie ihre Kredite nicht bezahlen können, die haben ja unendlich viel Geld eingesteckt in ihre großen Ländereien, die stecken dann einfach ihre Pflanzungen in Brand und bekommen dafür eine Entschädigung, während die Kleinbauern natürlich nicht die Möglichkeit haben, Kredite aufzunehmen, wenn ihnen die Ernte abbrennt. Wie gehen wir vor? Zusammen mit anderen Organisationen und Institutionen, die bei Via Campesina mitarbeiten und mitwirken, haben wir immer wieder darauf hingewiesen, wie pervers dieses Modell ist. 5,5 Liter Gifte, Agrargifte, isst und trinkt jeder Brasilianer im Durchschnitt pro Jahr. Salatgurken, Tomaten, Getreide, was auch immer. Also der durchschnittliche Verbrauch, der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 5,5 Litern. Das heißt, theoretisch nimmt jeder also hohe Mengen von Agrargiften zu sich. Das schadet der Gesundheit. Das macht die Menschen krank. Die brasilianische Bevölkerung krankt an dem übermäßigen Einsatz von Agrargiften. Mit dem Staatsstreich steigt der Siedlungsdruck, also der Umsiedlungsdruck. Die Leute verarmen auf dem Land. Das Ministerium, es gab ja ein eigenes Ministerium, was sich mit ländlicher Entwicklung befasst hat, eigentlich das Kleinbauernministerium, wenn man so will, ist schlichtweg geschlossen worden. Dieses Ministerium gibt es nicht mehr. Im Bereich Landwirtschaft setzt die Regierung ihre Kostenreduzierungspolitik fort und das Geld, was da ist, kommt dann nicht Kleinbauern zugute. Auch das Programm zum Aufkauf der landwirtschaftlichen Produktion für Schulspeisungen etc. wurde das dann verwendet oder auch für, also zum Teil wurden diese Lebensmittel dann auch als Spenden an Hilfsorganisationen verteilt. Das war natürlich für uns eine Möglichkeit, unsere Produktion abzusetzen. Deswegen verlassen immer mehr Menschen, Männer, Frauen, Jugendliche, das Land, ziehen in die Städte, weil sie auf dem Land nicht mehr das Auskommen haben, was sie sich dort erhofften. Man geht dann in die Stadt, wandert ab, sucht dort nach Arbeit, gerät in den Strudel der Gewalt. Viele der Jugendlichen sind dann wirklich sehr anfällig für alle möglichen externen Faktoren. Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, auch das ein großes Problem für uns. Einige haben bereits über die Lage der Arbeitnehmerrechte gesprochen. In den letzten Jahrzehnten sind sehr erfolgreiche Anstrengungen unternommen worden, um Sklaverei-ähnliche Arbeitsverhältnisse zu verbieten. Seit Thema an der Macht ist, sitzt er immer wieder mit den Großgrundbesitzern, die haben eine eigene Fraktion, eine parteiübergreifende Fraktion im Kongress gebildet, sitzt immer mit denen zusammen und versucht, diese Arbeitnehmerrechte auszusetzen und zurückzufahren. Diese Großgrundbesitzer züchten dann Vieh oder schicken ihre Revolvermänner los. Wir haben einige Dinge bereits dort angestrengt. Wir haben gegen die sklavereiähnlichen Arbeitsverhältnisse gekämpft und Regierung hat aber schlichtweg Tür und Tor weit aufgerissen und heute kann nun wieder Sklaverei in Brasilien legal als Arbeitsverhältnis gelten. Also das ist zumindest die Richtung, die sich abzeichnet. Großes Problem. Sklaverei-ähnliche Arbeitsverhältnisse. Kommen wir zu diesem weiteren Kapitel. Wie können und wollen wir leben? Welche Zukunftsaussichten wollen wir den Menschen geben? Ich habe ein wenig von unserer Bewegung gesprochen oder von ihr berichtet, so richtig aber noch nicht erklärt, was das eigentlich ist. Wir sind die Bewegung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Land, der Landbevölkerung. Wir sind im Bundesstaat Alagoas entstanden, im Nordosten Brasiliens und sind heute in 10 Bundesstaaten vertreten. Wir fordern Verteidigung, die Bewahrung des Lebens auf dem Lande. Noch sind wir im Werden. Wir sind eine junge Organisation, die sich aus einem Verein, aus einer örtlichen Vereinigung gegründet hat. Und heute arbeiten wir schon auf nationaler Ebene, weil wir verstanden haben, dass der Kampf der Landbevölkerung ein nationaler und ein internationaler sein muss, auch wenn wir natürlich vor Ort stark verankert sind. Was haben wir bis heute geschafft und getan? Das Leben der Menschen, vor allem aber der Frauen auf dem Land zu verbessern, haben wir die Produktion erhöhen können. Wir haben die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vorangetrieben. Wir haben da eine eigene Genossenschaft gegründet. Wir suchen auch nach Wegen und Möglichkeiten, die Jugend auf dem Land zu halten, damit sie wirklich auf dem Land weiterhin ein Auskommen haben, Arbeit, dass sie gerne dort wohnen, ihre Identität als Landbevölkerung auch stolz annehmen. Ja, unser bundesweites Treffen Versommes. Wir sind eine unabhängige Massenorganisation, die ständig im Kampf steht. 5000 Familien sind wir insgesamt. In drei Regionen, vor allem in drei Regionen, im Nordosten, im Norden und im Mittleren Westen. Wir kämpfen für die Freiheit der Landbauern von jeder Art der Ausbeutung und Unterdrückung. Das tun wir über Organisation, Kampf und Widerstand. Und wir wollen eine Gesellschaft, in der die Diversität und die sozialen Beziehungen, aber auch die Geschlechter sich achten und gemeinsam vorankommen. Wir wenden uns gegen das Agribusiness, wie das ja heute auf Deutsch heißt. Das ist ein Projekt der Bourgeoisie, die fressen sozusagen die Erde weg. Ihr wisst, das Land weg. Die da oben werden immer reicher und die da unten immer ärmer. Warum das so ist, das wissen wir wahrscheinlich alle. Kennen wir, wie das bei uns funktioniert, wird es bei euch sicherlich auch, da wird es bei euch auch nicht anders sein. Wir wollen, dass bäuerliche Landwirtschaft betrieben wird, unter agrarökologischen Grundlagen. Wir wollen die Landreform, die fordern wir, öffentliche Gesundheit für alle, Biodiversität, Wasser, Abwasser und Abfall. Politik und eine wirkliche Politik für die Landbevölkerung. Das Grün der Hoffnung, wie der Mandakaru-Kaktus bei uns in den semiariden Gebieten des Nordostens Brasiliens. Unsere Basis, unsere Keimzelle sind solche Familien, die auf dem Land leben. Wir kämpfen für die Rechte dieser kleinen Familien, dieser kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Unsere Struktur, wir haben Basisgruppen informell in den einzelnen Gemeinwesen instituiert. Die treffen sich einmal im Monat, setzen sich einmal im Monat zusammen und tauschen sich aus über ihre Wirklichkeit vor Ort, kämpfen tagtäglich um ihr Überleben und eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Was tun wir hauptsächlich? Unsere Stoßrichtungen bei der Arbeit. Wir arbeiten mit der Landvolk-Methode, wenn man so will. Ein bisschen wie die Landpädagogik. Unsere Methoden sind die des Roçado. Das heißt, wir planen eine Wechselwirtschaft. Wenn wir heute säen, dann schauen wir uns an, wie das Ganze so langsam keimt. Wir leisten Widerstand und also wir überleben die Angriffe der feindlichen Umwelt und sind dann schließlich so weit produzieren zu können. So machen wir es auch, so wie unsere Pflanzen versuchen wir es auch zu machen. Wir organisieren uns, wir leisten Widerstand und produzieren dann. Ihr kennt diesen Schlagbegriff auch von den Landlosen. Angestammte Saaten, angestammtes Saatgut, regionales Saatgut, das ist etwas, was wir verteidigen. Wir vermehren dieses Saatgut in eigenen Saatgutbanken. 2009 beispielsweise hat man mich mit dem Tode bedroht, weil ich gesagt habe, wir brauchen Sorten aus unseren Regionen. In Brasilien gab es bei den Regierungsstellen ein weit verbreitetes Korruptionssystem. Selbst die brasilianische Regierung kaufte eben nicht das Saatgut, was wir erzeugten, sondern das Saatgut bei multinationalen Unternehmen. Nachdem ich darauf hingewiesen hatte, wurde ich mit dem Tode bedroht und ich gehöre zu der Liste derer, die in den Büchern der CPT, in der Liste der CPT 2009 als potenzieller Todeskandidat, als Todeskandidaten ausgewiesen sind. mit den Institutionen, die mich dann unterstützt haben. Also man hat mir geholfen, um halt nicht den Revolvermännern zum Opfer zu fallen. Wir versuchen auch die öffentliche Daseinsvorsorge, die Wasserversorgung, Zisternen, ganz wichtiges Thema, eine Plattenzisterne. Das ist Wassergewinnung, sowohl Trinkwasser als auch zur Produktion, für die landwirtschaftliche Produktion. Bei uns gibt es sehr wenig Regen, eine sehr trockene Region im brasilianischen Nordosten, semiarides Klima. Wir hoffen, über diese Zisternen sicherzustellen, dass die Menschen Wasser haben für ihre eigene Ernährung und für ihre Anbauflächen. Damit schließlich dann auch Nahrungssouveränität sicherstellen. Hier gibt es einen ökologischen Ofen oder Herd, viel besser. Der solidarische Herd, so nennen wir das Ganze. Wir beginnen bei der Familie selbst. Normalerweise, konventionell kochen die Leute beim traditionellen Kochen wird unendlich viel Rauch frei. Es wird Holz und Ähnliches verfeuert. Das schädigt die Gesundheit. Diese konventionellen, die dort üblichen Herde und Backöfen, die die Menschen dort bauen, schaden auch der Gesundheit der Frauen und erfordern einen hohen Einsatz von Feuerholz. Hier brauchen wir sehr viel weniger Feuerholz bei diesem ökologischen Herd. Der gesamte Prozess, das Ganze wird gebaut in Nachbarschaftshilfe mit den Gemeinwesen zusammen. Die Öfen und Herde werden in Nachbarschaftshilfe und mit revolvierenden Fonds und Krediten gebaut. Wir haben insgesamt schon 100 dieser Herde errichtet. Es gibt heute einen Fonds, den wir errichtet haben zum Verbleib der Land, für den Land, Verbleib der Landbevölkerung auf dem Land. Mit diesen Mitteln, 600 Real kostet so ein Herd, 360 zahlt die Familie dir was zurück. 100 Familien haben dieses Geld bereits zurückgezahlt. So haben wir heute 36.000 Real auf dem Konto, die wir nutzen, um neue, weitere Herde zu errichten. Die Vereinten Nationen haben uns für dieses Projekt ausgezeichnet. UNCCD, da wir nur Reste von Feuerholz nutzen müssen und nicht mehr so viel Feuerholz verheizen wie in der Vergangenheit.
Incentivo à Agroecologia é dos campos da nossa organização.
Die Agroökologie. Wir versuchen, diesen Prozess zu fördern, beginnend bei der Produktion bis zum Austausch, bis hin zur Produktion von Saatgut. Wir haben eine eigene Marke. So. Man kann den Geschmack des Landes auf seinem Tisch haben über die Vermittlung von Genossenschaften, die diese Produkte verkaufen. Verschiedene Getreidesorten, eingewecktes, süßes und so weiter. Wir haben auch einen Industriepol der Bauern, die ihre Produkte dorthin bringen können, um sie zu verarbeiten. Vor allem Saatgut werden dort verbessert bzw. klassifiziert. Das war die Einweihung dieses Zentrums, dieses Pols. Wir haben hier eine Vertreterin von Caritas, eine Brasilianerin, und auf der anderen Seite einer unserer Kameraden, Antonio. Wir haben auch ein Zentrum, ein Bildungszentrum, Schwester Dorothy. Hier versuchen wir, die Menschenrechtsverteidiger auszubilden, sowohl des MTC als auch anderer Organisationen. Und hier seitlich dieses grüne Gebäude ist die Genossenschaft. Genossenschaft Cheiro da Terra, Geruch des Landes. Hier entsteht eine Kampagne, denn wir haben eine Bibliothek, wir haben verschiedene Möglichkeiten, aber keine Möglichkeit zu übernachten. Und es kommen hier Menschen her aus allen Staaten Brasiliens, die übernachten müssen, weil ja, wir haben also wie gesagt diese Kampagne gestartet. Die Bauern selbst haben einen Teil des Gebäudes aufgebaut, aber wir haben jetzt keine Mittel mehr und auch nicht die Möglichkeit, sie in Brasilien zu bekommen. Bildung des ländlichen Raums. Wir arbeiten mit Ausbildern im ländlichen Raum, fördern verschiedene Aktionen über Volontäre beispielsweise, und diese Ausbilder werden selber ausgebildet im Rahmen der ländlichen Methoden und der Pädagogik des Landes. Diese Ausbilder, diese Erzieher sind auch aktiv mit den Kindern der Bauern, genannt Ciranda. Und hier bearbeiten wir die vier Achsen: Erziehung des Landes, Agroökologie und Export als Integrationsachse. Erziehung von Jugendlichen und Erwachsenen, vor allem Maranhão und Alagoas, das sind die zwei Bundesstaaten mit der höchsten Analphabetenrate. Von daher erhalten auch Jugendliche und Erwachsene Unterricht. Eine Kampagne gegen die Schließung der Landschulen. Wir gehen in die Gemeinden, wo Schulen geschlossen wurden. In Brasilien ist das an der Tagesordnung, dass Schulen geschlossen werden oder die Kinder woanders zur Schule gehen müssen. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch ein kleines Video zeigen von einem Bauern. Und dann kommen wir zum Schluss und können zur Debatte übergehen.
O Victor se candidata para lá em Alagoas.
Esse é o companheiro Zé do Padre, o nome dele.
Zé do Padre, estas.
Da roça. Foi da roça que eu adquiri as câmeras. Daqui eu fui adquirir, fui morar lá e adquiri uma casinha para morar, da roça. Adquiri um salãozinho que cortava cabelo, que eu sou profissional de fim de semana lá, barbeiro, eu, da roça. E aqui eu comecei aqui com o dinheiro da roça. Dinheiro da roça. Eu vendi a cimento até o MTC. Vendi a cimento. Foi curada com tempero e colorau, né? Tempero e pimenta do rei. Ela foi curada. Aí daí eu vendi essa semente, apurei mil e poucos reais, aí comprei uma vaquinha. Essa vaquinha foi o começo dessa terra aqui. Essa vaquinha. Aí daqui, aí agora eu vendi o salãozinho e me aposentei, arrumei mais dinheiro e comprei o resto aqui. Eu tenho aqui 17 tarefas. Ela vai dar para ficar velho e caduco aqui dentro. Tirando tudo, tirando a semente crioula, que é o milho, a fava e o feijão. Tirar a abóbora, que vou tirar muito aqui, abóbora, se Deus quiser. E até a mandioca, ali na frente. E daqui a 5 anos, se eu estiver vivo, aqui vai sair caminhão de coisa. E junto com o MTC, indo buscar, indo planejar, que eu tenho um bom plano como o projeto, o projeto da Dona Bill. Esse é um projeto bom, isso aí pode ser fundado, isso aí. O projeto da Dona Bio. E agora que a gente tem um centro lá, temos nosso centro lá. Para esse projeto da Dona Bio valer. Estão fazendo bolo já, né? Fizeram bolo lá ontem, fizeram bolo. Pois é isso aí. Se esse projeto valer, daqui a pouco, tudo é do projeto Nabil, lá. Tanto lá como no Engaci, qualquer canto. Que é assim, para se ganhar uma coisa, para crescer, tem que ter o nome do projeto. Se não tiver nome de projeto, não, como é que funciona? Você vai lá para os Estados Unidos, buscar lá no, onde está aquele presidente. Esqueci o nome do nome. Aí você não leva o nome do projeto para lá. Como é que você vai adquirir uma coisa para vir de lá para aqui, para ser doado, sem o nome do projeto? Tem que ter o nome do projeto. Aí lá foi assim, nesse meu pensamento lá, com a gente moendo o milho na bicicletinha, aí eu digo, esse projeto dá certinho. Que a Dona Bil era mais velha do que nós. Eu digo, é projeto Dona Bil. Lá no Igaci vai ter esse lugar de preparar a nossa sementezinha para ela sair de lá embalada. Sair de lá pacotada a semente crioula, o milho, o feijão, a fava, a abóbora feito dela o bolo, feita a polpa da abóbora. E várias coisas que a gente puder usar aqui. O MTC é o movimento que eu acredito nele. Agora sim, é boas pessoas, as pessoas botar fé e lutar, porque tem gente que tem mais chance do que eu, né? Vamos dizer que eu a minha leitura é pouca, é quase nada. Mas eu entendo bem assim, eu entendo. É gravado na minha ideia. E sem o cara ser associado, sem movimento, sem associação, sem se juntar. Como é que você sozinho faz nada? Só faz com o povo. Isso é tudo hoje, é tudo. Aí nós somos assim. Junto a gente consegue melhor. Pode conseguir, né? Agora isso é preciso forçar mesmo, cada um ter esse esforço para melhora, né? Porque pode chegar uma época que o agricultor camponês, ele é mais derrubado ainda. É por quê? As empresas grandes de negócio estão tomando a frente de tudo. Pode tomar até a frente da semente crioula, que eu vi lá em Maceió. Os caras que vão descer com esse canal do sertão para Arapiraca, a Vale, Rio Doce, quer comprar tudo. E ali, quem é empresário? Junto dela vai comprar os pequenos tudinho para usar essa semente crioula. Não usa, não usa. Arrigado. Aí vai ter a semente crioula, vai tomar na sua frente.
E o agricultor vai para onde?
Aí passa para cá de caramba. Porque
vai ser expulso.
Aí a gente, organizado, não deixa isso acontecer. Se acontecer isso aqui, acabou o nosso sertão. Vamos lutar para não acontecer, né?
Então, resolvi colocar esse pequeno vídeo.
Ja, ich habe dieses kleine Video gezeigt auf Portugiesisch. Ich weiß nicht, ob das übersetzbar war von den Dolmetschern. Das haben wir nicht gemacht. Also ich fasse zusammen. Es geht um Träume und Perspektiven brasilianischer Kleinbauern und Zedo Padre, die Hauptfigur hier, sagt am Ende, die großen Unternehmen nehmen unser Saatgut in Besitz. Und das wird dazu führen, dass die Familien vom Lande vertrieben werden. In Brasilien gibt es einige Windkraftunternehmen, die das Agrobusiness unterstützt haben, den Bergbau. Und das hat natürlich das Leben der Landbevölkerung stark beeinträchtigt. Aber wir möchten eine Botschaft hier hinterlassen für die Welt, für die, die kämpfen. Ist die Revolution nahe, bei jedem Schritt, den wir tun. Für die, die kämpfen und für die, die nur die gar nichts tun, die mit verschränkten Armen dastehen, wird auch nichts passieren. Deshalb kümmert euch um die Kinder, um die Gerechtigkeit, damit sie lernen, das Richtige zu tun zum richtigen Zeitpunkt. Heute, heute, heute sind wir es. Wir sind die Verantwortlichen für den Kampf zur Veränderung, der erforderlich ist in dieser ungleichen Gesellschaft. Morgen, morgen werden sie es sein. Denn bis dann werden wir lediglich aus Knochen bestehen. Knochen machen keine Revolution. Also kämpfen wir weiter. Muito obrigado, Antonio. Muito obrigado, Adriano.
Okay, ganz dicht dran. Ich habe eine Frage an Adriano in Bezug auf die Semente Criolla. Und zwar, wie ist das eigentlich in Brasilien? Also wer kontrolliert, welche Semente benutzt werden? Ja, also muss man das beim Ministerium oder bei irgendeiner Behörde machen oder wer kontrolliert das? Also ist das nicht einfach möglich, dass man sagt, es ist mein Feld und es ist meine Entscheidung, was ich anbaue, also benutze ich meine Semente Criolla. Danke.
In Paraíba, in Brasilien, im Nordosten, arbeiten wir ebenfalls mit dem Saatgut, das wir Semente da Paixão nennen, ist ebenfalls diese Semente Criolla, also die einheimische Sorte. Also alle haben ihre eigene Form, agroökologisch zu arbeiten. Eine der Organisation SBTA, die dort arbeiten, haben eine Initiative vergriffen, um dieses Saatgut zu zertifizieren, um festzustellen, ob es nicht genetisch verändert worden ist. Also Adriano, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch einen Austausch pflegen, um auch in anderen Bundesstaaten in Brasilien Zertifizierungen vornehmen zu können. Denn es bestehen Equipen, die das leisten können. Wir haben bei dieser Semente da Paixão bei uns identifiziert, dass einige Produzenten kontaminiertes Saatgut hatten. Und wir haben schon verschiedene Regionen getestet. Ich glaube, das ist wichtig. Und von daher wäre es gut, wenn Adriano und der MTC sich da austauschen könnte. Denn wir können vielleicht Technologien zur Kontrolle des Saatguts zur Verfügung stellen. Ich will mich nicht ausdehnen, aber eine der legitimsten Formen, die die kleinbäuerlichen Strukturen gefunden haben, um ihr Land zu schützen, ist, sich zu organisieren in Genossenschaften und Verbänden gegen gentechnisch verändertes Saatgut. Manchmal passiert es auch, dass ein kleiner Landwirt, der 4 oder 5 Jahre Trockenheit hinter sich hat, dann klein beigibt.
Und zwar ist die Frage, inwieweit deine Organisation zusammenarbeitet mit MST, welche auch Saatgut produziert. Und ein wenig anzuschließen, was er gesagt hat, inwieweit kann oder könnt ihr dort Synergien entwickeln, um eben zusammen dieses Thema Saatgut zu bearbeiten?
Ja, ich beantworte die Frage von Roberto und der Genossin. Ich möchte Folgendes sagen. Also, das Saatgut ist die Basis unserer Biodiversität. Beim Saatgut beginnt das Leben. Wir haben unseren Ursprung durch eine solche Zelle. Heute gibt es eine Karte des Landwirtschaftsministeriums zusammen mit dem MDA. Also wir haben hier zwei Ministerien. Einmal das Ministerium der Reichen, OMAPA, und das Ministerium MDA, das ehemalige Ministerium zur ländlichen Entwicklung, das es nicht mehr gibt. Diese beiden Ministerien. Das MAPA besaß ein Gesetz, um auch diese Sementes Criollas zu zertifizieren und zu kontrollieren. Aber dies ist ein sehr komplexer Prozess. Um sich als agroökologischer Landwirt zertifizieren zu lassen, hatten wir nur 9.000 bis zum vergangenen Jahr. Denn die Bürokratie zur Zertifizierung ist eben sehr komplex und sehr oft haben wir keine Möglichkeit, das zu absolvieren. Das MAPA war das zuständige Ministerium. Die Perspektive des Dialogs, des Austausches. Ja, wir vom MTC haben mit der SPDA zusammengearbeitet, auch mit dem MST über eine Genossenschaft in Paraná und im Süden Brasiliens und auch die Bewegung der kleinen Landwirte, die über eine Genossenschaft verfügt, die mit diesen Sementes Criollas arbeitet. Was hat diesen Prozess erschwert? Die Organisationen in Brasilien erleiden eine Krise. Also ich rede nicht von der Gesellschaft, sondern von den Organisationen, die jetzt nicht in einer politischen Krise stecken, denn wir kämpfen Tag für Tag und sind auf der Straße. Aber es gibt einen großen Mangel an Ressourcen, um diese Prozesse des Austausches und des Dialogs zu gewährleisten. Was es den Organisationen und vor allem dem MTC erschwert hat, waren eben diese mangelnden Mittel, um diese Arbeit fortzusetzen. Wir brauchen nicht viel, um viel zu bewirken. Wir brauchen eigentlich nur wenig, um viel zu bewirken, denn unser Volk ist gewillt zu kämpfen, auch zu kämpfen für diese einheimischen Sorten von Saat, nicht nur biologisch betrachtet, aber auch umfassend als die Saat des Lebens. Wir müssen das Leben vor allem verteidigen, denn das ist die Basis sämtlichen Lebens in der Landwirtschaft und der Agroökologie.
Das Thema Saatgut ist bei uns eigentlich ein Symbol des Widerstandes. Es ist nicht nur bei uns so, sondern in ganz Lateinamerika, in Asien, Afrika, weltweit. Indem wir ja noch Sorten haben, die wir schützen können, obwohl MAPA, hat er gesagt, Landwirtschaftsministerium betrachtet es ja nicht als Saatgut, sondern als Körner, Getreide. So Saatgut sei es nur, wenn es von den Firmen kam. Dieser Widerstand, Saatgut zu erhalten, heißt ja auch die Autonomie zu erhalten. Zu entscheiden, was man überhaupt produziert. Inwieweit Universitäten etwas damit zu tun haben können, wir sind dabei, eine Saatbank so einzurichten, dass es gar keine Bank in dem Sinne ist, sondern dass die Bauern in der Region diese Sorten weiter erhalten. Es ist klar, dass man da auch Wissen braucht, dass da auch die Forschung wichtig ist. Ich sage sogar, dass es Erfahrungen gibt im Rahmen der Gentechnik, die da helfen können, um festzustellen, wo dann die Eigenschaften liegen, die uns gut dienen können. Aber nicht, dass wir dann auf die Idee kommen, die Sorten dadurch zu verändern. Aber wie Bauern auch in der Region lange Zeit kämpfen, um das Recht, Saat zu haben. Gegen Monsanto wurde sehr viel verklagt. Also es gibt da ganz viele Entscheidungen, die Regierungen getroffen haben, die das Wissen, was beim Saatgut geschaffen wurde, privatisiert wird. Also auf einmal hat in Brasilien Embrapa, das ist das größte Forschungszentrum für Landwirtschaft, 43% der Sorten an Monsanto abgegeben. Jahrzehnten staatlicher Forschung. Sag ich mal, die Spitzensorten, die es gab. Und die wenige, die noch auf dem Land aufgebaut werden, also ausgesät werden, aufgebaut werden, besonders auf den Bauernregionen, die werden kontaminiert durch diese Sorten. Und das ist vielleicht die größte Katastrophe der Zeit. 90% des brasilianischen Sojas zum Beispiel ist gentechnisch verändert. Über 85% des Maises. Die wenigen Sorten, die es noch gibt, aus unserer Region ist die Hauptstadt des Milho Criollos, Anchieta in Santa Catarina. Auch dort, wo man jedes Jahr das Maisfest hat und diese Sorten geschützt hat, stellen wir durch ASPTA fest, es ist alles kontaminiert. Also wir haben gar keine ursprünglichen Maissorten mehr im Süden. Vielleicht gibt es da noch was im Norden. Hoffentlich gibt es noch ganz vieles im Lande, in Regionen, in der noch nicht mal die sogenannte massive industrialisierte Landwirtschaft eingeführt wird. Aber von dieser Regierung jetzt was zu erwarten in diese Richtung, wäre ja auch naiv. So, wie organisieren wir das jetzt, ohne dass wir von Seite der Regierung unterstützt werden, was wir ja hatten vor kurzem? Wie schaffen wir es unter Bauern, sich von der Kontamination freizuhalten? Wir haben zusammen mit der Genossenschaft Cressol, das ist die große Bauerngenossenschaft im Süden, es geschafft, die kleinen Bauern dabei zu unterstützen. Aber ich glaube, da hat Europa uns auch ganz viel zu sagen mit diesen gentechnikfreien Regionen. Wir haben ja fast gar keine. So, es ist mir gar nicht bekannt, dass es in Brasilien gentechnikfreie Regionen gibt. Und das wäre ja der Ansatz, den man auch in Deutschland hier sehr stark fortgesetzt hat. Und das zu unterstützen, ist auch eine der Ziele unserer Universität, denn beim Saatgut ist ja auch der Ursprung der Nahrung. Und wie er sagte, der Ursprung der Biodiversität. Nicht nur bei Saat, sondern auch bei Tieren, bei allen Sorten. Und ohne diese Diversität hätten wir ja überhaupt keine Chance, weiter als Bauern zu produzieren.
Danke. Ja, jetzt haben wir das Thema Saatgut noch angesprochen. Saatgut steht ja auch hinter der Fusion von Bayer-Monsanto. Wer mal den richtigen Horror sich reinziehen möchte, dem empfehle ich jetzt noch einen Text, den ihr im Internet findet. Too Big to Feed. Das ist ein ganz neuer Text vom letzten Monat über die Agrokonzerne und ihre Zusammenschlüsse und welches Agrarbild dahinter steht. Ist im Oktober von IFES ins Netz gestellt worden. Einer der Hauptautoren ist Pat Mooney, der nun leider sich in Ruhestand verabschiedet hat, der uns viele, viele Jahre begleitet hat mit seiner Saatgut. Forschung und Aufklärung und so weiter über ETC. diese 108 Seiten Too Big to Feed zu lesen, dann weiß man, wohin die Landwirtschaft eigentlich geführt werden soll, die Agroindustrie. Und jetzt machen wir es für unsere Ernährungssouveränität und gehen essen. Dankeschön, tschüss.